In der Predigtreihe heute Morgen geht es ja weiter im Galaterbrief ab Kapitel 2, Verse 1 bis 10. Vor ziemlich genau 500 Jahren, also genauer gesagt vor 503 Jahren, am 17. und 18. April 1521, da stand ein kleiner Mönch, genannt Martin Luther, vor dem Reichstag zu Worms. Er stand vor Grafen und Fürsten und Kurfürsten, alles hocherlauchte Personen. Auch der deutsche Kaiser oder König Karl V. war zugegen. Er leitete den Reichstag zu Worms. Martin Luther hatte viele Schriften verfasst, unter anderem die 95 Thesen, die er an die Schlosskirche zu Wittenberg schlug und wo er darauf auf die Missstände im damaligen Papsttum hinwies. Und er hatte auch weitere Schriften, zum Beispiel die Schrift von der Freiheit eines Christenmenschen, worum es ja heute bei dem Text auch geht, verfasst. Und als er dann dort vor dem Reichstag stand, da legte man ihm das nahe, dass er seine Schriften, alle, die er verfasst hatte, widerrufen sollte. Der Kaiser hatte ihn ziemlich überrascht. Durch die politische Verflechtungen, der Papst hatte damals sehr, sehr viel zu sagen, auch im Staat, nicht nur in der Kirche, sollte er widerrufen. Anderes kam für den König Karl V. gar nicht in Frage. Er konnte das nicht tun, Martin Luther. Daraufhin gab man ihm einen Tag Bedenkzeit. Morgen die gleiche Zeit musste er dann antreten und dann seine Schriften widerrufen. Und dann steht er vor diesem Tribunal, kann man schon sagen, vor dem Reichstag zu Worms, und er sagt Folgendes: Wenn ich nicht durch Zeugnisse der Schrift und klare Vernunftsgründe überzeugt werde, so bin ich durch die Stellen der Heiligen Schrift, die ich angeführt habe, überwunden in meinem Gewissen und gefangen in dem Worte Gottes. Daher kann und will ich nichts widerrufen. Und er fügt hinzu: Gott helfe mir. Amen. Daraus wurde dann später: Hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir. Amen. Hat er wahrscheinlich nie so gesagt. Aber er sollte seine Schriften widerrufen und er tat das aber nicht. Wie Paulus 1400 Jahre davor war er sich seiner Verkündigung sehr sicher. Er hatte sie geprüft, was er predigte oder was er dort weitergab an die Christenheit. Und er war nur bereit, mit der Bibel sich überzeugen zu lassen. So auch damals Paulus, genau da diese Stelle, die wir heute lesen werden, so auch Paulus, er reiste damals nicht nach Worms zum Reichstag, sondern er reiste nach Jerusalem zu der Urgemeinde und er legte den anderen Aposteln das Evangelium, das er predigt unter den Heiden, vor. Und er war bereit, sich korrigieren zu lassen. Ja, aber nur korrigieren zu lassen mit dem Wort Gottes. Ansonsten kam für Paulus damals nichts in Frage. Das Thema heute Morgen: die Einheit des Evangeliums. Die Einheit des Evangeliums. Es gibt nur ein Evangelium, eine frohe Botschaft, und die darf weder ergänzt werden, noch darf da etwas weggenommen werden aus diesem Evangelium. Lass uns Galater 2, 1 bis 10 lesen. Danach, 14 Jahre später, zog ich abermals hinauf nach Jerusalem mit Barnabas und nahm auch Titus mit mir. Ich zog aber hinauf aufgrund einer Offenbarung und besprach mich mit ihnen über das Evangelium, das ich predige unter den Heiden. Besonders aber mit denen, die das Ansehen hatten, damit ich nicht etwa vergeblich liefe oder gelaufen wäre. Aber selbst Titus, der bei mir war, ein Grieche, wurde nicht gezwungen, sich beschneiden zu lassen. Denn es hatten sich einige falsche Brüder mit eingedrängt und nebeneingeschlichen, um unsere Freiheit auszukundschaften, die wir in Christus Jesus haben, und uns zu knechten. Denen wichen wir auch nicht eine Stunde und unterwarfen uns ihnen nicht, damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch bestehen bliebe. Von denen aber, die das Ansehen hatten, Was sie früher gewesen sind, daran liegt mir nichts, denn Gott achtet das Ansehen der Menschen nicht. Mir haben die, die das Ansehen hatten, nichts weiter auferlegt. Im Gegenteil, da sie sahen, dass mir anvertraut war das Evangelium an die Heiden, so wie Petrus das Evangelium an die Juden, denn der in Petrus wirksam gewesen ist, zum Apostelamt unter den Juden, der ist auch in mir wirksam gewesen unter den Heiden. Und da sie die Gnade erkannten, die mir gegeben war, gaben Jakobus und Kephas und Johannes, die als Säulen angesehen werden, mir und Barnabas die rechte Hand und wurden mit uns eins, dass wir unter den Heiden, sie aber unter den Juden predigen sollten. Nur, dass wir an die Armen dächten, was ich mich auch eifrig bemüht habe zu tun. Nun, was war das Ziel der Reise des Apostelkonzils in Jerusalem? Die Gemeinde in Galatien hatte ein Problem. Sie pendelten auf der einen Seite zwischen dem Alten Testament und auf der anderen Seite zwischen dem Neuen Testament hin und her. Zwischen Gesetz auf der einen Seite und auf der anderen Seite Gnade. Gnade, die durch Jesus Christus geworden ist. Zwischen den alttestamentlichen Opfern und der Vergebung in Jesus Christus, die uns geschenkt ist. Zwischen Eigenleistung, könnte man sagen, und zwischen geschenkter Gerechtigkeit durch Jesu Tod und Auferstehung. Und dazwischen war kein Kompromiss möglich. Kein Synkretismus, keine Verbindung, kein Mischmasch. Um eine Trennung der jungen Gemeinde nun zu vermeiden, denn die Gemeinde stand ja wirklich ganz am Anfang, musste ein Schulterschluss her zwischen dem Apostel Paulus, dem Prediger unter den Heiden, und den Aposteln der Urgemeinde, also den Säulen in der Urgemeinde in Jerusalem. Zwischen den Judenchristen auf der einen Seite und den Heidenchristen. Übrigens, auch heute noch ist das sehr, sehr aktuell. Die Frage damals, die sich Paulus gestellt hatte, war eine Spaltung der Kirche, der Gemeinde Jesu Christi, die galt es abzuwehren. Die Kirchengeschichte berichtet uns nachher allerdings von sehr, sehr vielen Zeiten und geschichtlichen Tatsachen, dass Gemeinden, Kirchen sich getrennt haben. Und das ist in der heutigen Entwicklung nicht anders. Es ging damals also für die Galater um etwas Existenzielles, um die Einheit der Gemeinde und deren weitere Entwicklung. Wenn die Gemeinde eins wäre zwischen Heidenchristen und Judenchristen, messianischen Juden, wie wir heute sagen, dann würde die Gemeinde weiter wachsen. Und das war das Anliegen des Apostel Paulus. Denn es waren Feinde, so nennt er sie auch, Feinde, Spione am Werk. Satan versuchte damals schon, einen Keil in die Gemeinde, in die junge Gemeinde hineinzutreiben. Der erste Punkt, die ersten drei Verse betreffend Einheit in der Lehre, also die Dogmatik. Was steht dahinter? Wir haben gelesen, Paulus sagt, ich ging nach Jerusalem aufgrund einer Offenbarung. Und die Frage, die man sich dann stellt, ist das eine Offenbarung, die er persönlich für sich bekommen hat von Gott? Ist es eine persönliche Wegweisung, oder dass er nach Jerusalem gehen sollte? Oder war das eine Offenbarung bezüglich der Lehre, die Paulus gepredigt hat? Oft sehen wir ja an Meilensteinen unseres Lebens. Vielleicht, wenn du einmal dein Leben Revue passieren lässt, ich tue das immer wieder, und ich habe festgestellt, dass es so, so viele persönliche Offenbarungen gab, die Gott mir gegeben hat, wo ich an meinen Steinen des Lebens, wo ich nicht wusste, rechts oder links, wo Gott mir gesagt hat, wie ich gehen soll. Und ich bin da sehr dankbar drüber. Und ich denke, es gab in eurem Leben auch x Entscheidungen, die ihr hattet, eine persönliche Offenbarung, wie Gott euch geführt hat. Aber hier ging es schon um eine Offenbarung in der Lehre, bezüglich der Lehre. Sehr wahrscheinlich ging es hier Paulus darum. Eine Offenbarung, die er bekommen hatte und die er mit den Ältesten und mit den Aposteln in Jerusalem abklären wollte. Dann heißt es hier, ich besprach mich mit ihnen. Wörtlich aus dem griechischen Urtext heißt es hier, ich legte es ihnen zur Befragung vor oder befragend vor. Das heißt, Paulus ist nicht hingekommen und hat gesagt, so ist es, ich meine so und so muss es sein, sondern er legte es den anderen Aposteln befragend vor. Welch eine Demut sehen wir darin, die der Apostel Paulus hier hatte. Nicht ich sage, wo es lang geht, sondern er legt es den anderen Aposteln vor. Obwohl er ja selbst eine Offenbarung direkt von Jesus bekommen hatte, so heißt es ja im ersten Kapitel, das Evangelium ist ja nicht menschliche Art, sondern das Evangelium, das er erhalten hatte, war von Gott initiiert. Und trotzdem ist er bereit, sich hinterfragen zu lassen. Welch eine Demut täte uns auch, denke ich, oft ganz gut. Und dann heißt es hier, dass ich nicht vergeblich liefe oder gelaufen wäre. Nun, es hätte der Verkündigung des Paulus wahrscheinlich sehr geschadet, wenn da unterschiedliche Auffassungen zwischen Judenchristen und Heidenchristen existiert hätten. Er hatte zwar seine Lehre, wie gesagt, von Gott selbst initiiert bekommen, aber trotzdem hätte es für andere Gemeindeglieder einen Grund zur Spaltung gegeben, einen Grund, sich auf die Apostel in Jerusalem zu beziehen und sagen, seht ihr, siehst du, Paulus, es muss noch eine Beschneidung geben. Es reicht nicht aus, wenn wir nur an Christus glauben. Und das konnte er so nicht stehen lassen. Das Ziel von Paulus war also die Reinheit und die Einheit der Lehrer und der Verkündigung des Evangeliums. Als wir die Gemeinde früher gegründet haben, haben wir sehr lange zurück, haben wir den John N. Klassen, vielleicht einigen von uns noch bekannt, Bruder John Klassen, hier gehabt, der über den Epheserbrief sprach. Und wir als Brüder haben ihn dann nachher gefragt, Bruder Klassen, worauf kommt es an, dass die Gemeinde die richtige Ausrichtung behält, dass sie nicht in irgendein Extrem abgleitet? Was müssen wir beachten? Und dann sagte er zu uns, das weiß ich noch wie heute, Brüder, sorgt dafür, dass immer sauberes Wasser aus der Quelle nachfließt. Sorgt dafür, dass immer sauberes Wasser aus der Quelle nachfließt. Die Quelle ist das Wort Gottes, das Evangelium, nichts anderes. Sorgt dafür, dass die Verkündigung stimmt, mit anderen Worten. Dann wird die Gemeinde wachsen. Gott sei Dank, die Gemeinde ist gewachsen. Ich will nicht sagen, dass wir alles in der Verkündigung richtig gemacht haben, aber Gott hat Gnade geschenkt und Gott hat Einheit geschenkt und Reinheit auch in der Lehre des Evangeliums. Und das ist bis heute unser Anliegen als Älteste, dass die Lehre rein und sauber gehalten wird, dass es ein Evangelium gibt, das wir predigen. Es ist einerseits unser Anliegen, andererseits ist es auch ein Ringen darum. Was sagt denn die Bibel? Wir dürfen ja nichts mehr hineinlegen, aber auch auf keinen Fall etwas herausnehmen. Nicht nach links extrem, nicht nach rechts extrem werden. Wir müssen schön auf dem Fokus bleiben, der Jesus Christus heißt. Die Gefahr der Irrlehrer ist hochaktuell. Damals sicherlich, es hätte eine Spaltung geben können in der ersten Christenheit, aber auch heute ist es hochaktuell. In Zeiten von Fake News wird die Gemeinde von zahlreichen Irrlehrern nur so angegriffen. Auf der einen Seite versuchen Irrlehrer, schwache Gläubige, die sie in anderen Gemeinden finden, abzufischen. Es sind sogenannte Trendgemeinden am Werk oder Lebensabschnittsgemeinden. Sie haben selbst sehr, sehr wenig Wachstum, also wenig Bekehrungen, weil sie wollen ihre Gottesdienste so ausrichten, dass die Menschen einfach kommen, egal was dann der Inhalt der Verkündigung ist. Es gibt dann sehr viele Konsumenten, die dann kommen, aber wenig Bekehrungen, weil es auch unbiblisch ist. Nun, das sage nicht ich, das sagt die Heilige Schrift. 1. Johannes 2, Verse 13 und 14, da schreibt Johannes, ich schreibe euch Vätern, denn ihr habt den erkannt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch jungen Männern, denn ihr habt den Bösen überwunden. Ich habe euch Kindern geschrieben, denn ihr habt den Vater erkannt. Merken wir? Väter, junge Männer, Kinder. Alles in einer Gemeinde. Es gibt keine Lebensabschnittsgemeinden. In einer Gemeinde hat das komplette Altersspektrum seinen Platz. Es müssen junge Leute sein, es müssen alte Leute sein. Und das war von Anfang an unser Bestreben, das auch zu haben. Dann gibt es Leute, die Irrlehre verbreiten, das heißt ganz einfache Erkenntnisse aufblähen, etwas daraus machen, aus dem Kontext der Heiligen Schrift herausreißen und vor allen Dingen, sie sind nicht Korrektur. Also es ist keine Korrekturmöglichkeit da, denn sie posten irgendwas bei YouTube oder wo auch immer. Und da kannst du nicht widersprechen, das, was er sagt. Du kannst nicht anhalten, du kannst das nicht ungeschehen machen. Vor zwölf Jahren, da hatten wir ein Problem mit einer Bewegung, die heißt First Fruits. Ich könnte mehr dazu sagen, will ich aber gar nicht, weil ich jetzt keine Namen nennen will. Aber einige von unserer Gemeinde hatten sich damals das angeschaut und hatten auch sehr stark darauf reflektiert. Das hört sich ja gar nicht so verkehrt an, First Fruits, erste Früchte. Also das ist durchaus biblisch. Aber was steckt dahinter? Und ich habe mir natürlich damals als Ältester einige Videos angeschaut bei YouTube. Muss man ja dann tun, muss man ja auf dem Stand sein, dass man das unterscheiden kann. Erstens, was mir aufgefallen war, ist der Ort der Lehre. Es war im Garten und ich dachte, da sind vielleicht noch andere Stühle und andere Zuhörer im Garten. Dann haben die halt Gottesdienst im Freien. Nein, es war leer. Er stand ohne Zuhörer nur vor einer Digicam und gab da das weiter, was er an Erfahrungen oder was er an Offenbarungen hatte. Und dann wurde ich manchmal hellhörig, weil er hatte Bibelstellen zitiert, die ich so nicht kannte. Naja gut, es gibt ja auch Bibelstellen, die man vielleicht so gar nicht kennt oder nicht auf den ersten Blick und vor allen Dingen eine Übersetzung, eine andere kann es ja auch anders ausdrücken. Aber dann habe ich, das ist der Vorteil bei YouTube, dann habe ich angehalten und habe gesagt, das muss ich mal jetzt nachlesen in meiner Bibel, was er gesagt hat. Und ich habe nachgelesen und ich habe festgestellt, im besten Falle wurde da irgendein Wort erwähnt, das er auch hatte, aber das war aus dem Zusammenhang gerissen und an einer Stelle war es sogar so, dass es überhaupt keine Stelle gab, dass das gar nicht da stand, was er gesagt hatte. Aber ich hatte keine Korrekturmöglichkeit. Ich konnte nicht sagen, das stimmt nicht. Ja, ich konnte das schon sagen. Für mich habe ich das auch gesagt. Aber ich konnte ja keinen Eingriff nehmen auf die Verkündigung. Und diese Verkündigung ist rund gegangen. Und andere Menschen haben es gesehen. Und wenn sie nicht immer geprüft haben, dann hatten sie ein Problem. Dann sind sie ganz schnell aufgesessen. Aber wir sollen darüber andere urteilen lassen. Wenn ich heute etwas sage, dann sind andere Brüder und Schwestern hier, die ganze Gemeinde ist hier und ich lade euch ein, das zu prüfen, was ich sage. Und wenn das nicht stimmt, muss das dann auch dementsprechend korrigiert werden. 1. Korinther 14, Vers 29, da heißt es, Paulus sagt, auch von den Propheten lasst zwei oder drei reden und die anderen lasst darüber urteilen. Also wichtig, dass Brüder und Schwestern da sind, die das genau prüfen, weil das eine Irrlehre verhindert. Selbst Paulus war nicht darüber erhaben und hat nicht gesagt, so ist es und so bleibt es, sondern er stellte sich darunter und er legte es den anderen Aposteln befragend vor. Dann gibt es diese ganzen Social-Media-Kanäle, unzählige Trends. Und auch ihr Lehren. Als ich Ältester war, mit anderen Brüdern zusammen die Verantwortung trug, da war es relativ einfach, manchmal Trends und Irrlehren mit denen sich zu beschäftigen. Aber heute mittlerweile wachsen sie wie Pilze aus dem Boden. Und es ist nahezu unmöglich, alles im Auge zu behalten. Deshalb kommt es auch echt sehr stark auf das echte Evangelium an. Und nichts anderes müssen wir machen. Wir müssen nicht Korrekturen der anderen falschen Evangelien weitergeben, sondern wir sind gehalten als Prediger, als Ältester dieser Gemeinde, sind gehalten, das echte Evangelium zu predigen, so wie wir es verstehen natürlich. Aber das sollen wir weitergeben. Und die Gemeinde muss dann prüfen. 1. Thessalonicher 5, Vers 20 bis und 21. Prophetische Rede, also Predigten, verachtet nicht. Prüfet aber alles. Ganz wichtig. Prüfet aber alles und das Gute behaltet. Meine lieben Geschwister, es wäre doch für den Ältesten so viel einfacher, eine Checkliste zu erstellen, wo man einfach dann draufstehen hat, kein Alkohol. Haken dran, ist erledigt. Das nicht, jenes nicht, das sollst du tun, das sollst du nicht tun. Einfach eine Checkliste, wo man abhaken kann. Aber wo ist dann, wo bliebe dann die Selbstständigkeit der Gemeinde? Zusätzlich außerdem zur Bibel darf es keine Checkliste geben. Zusätzlich zur Bibel darf es nichts geben. Wo bliebe denn sonst die Mündigkeit der Gemeinde? Wenn du eines Tages vor Gott stehen wirst, willst du dann sagen, das haben die Ältesten gesagt? Dafür werden die Ältesten verantworten, aber von deiner Seite kommt es darauf an, dass du alles prüfst und das Gute behältst. Sehr wichtig. Was war die Lösung? Nun, Titus, ein unbeschnittener Heidenchrist, wurde jetzt zum Prüfobjekt. Werden die Aposteln ihn akzeptieren, weil er ja nicht beschnitten ist, kein Jude geworden ist, sozusagen bildlich gesprochen, werden sie ihn akzeptieren? Nun, die Apostel, obwohl sie eine andere Tradition hatten, also Juden, Christen waren aus den Juden, nahmen sie ihn als vollwertigen Christ an. Und das ist die Abwendung der drohenden Trennung der Christenheit. Ich schließe daraus ein Fazit. Kein judaistischer Christ könnte sich nun weiter auf Jerusalem, auf die Apostel in Jerusalem, Petrus, Johannes, Jakobus, beziehen und sagen, die sehen das aber anders. Das war nicht mehr möglich, denn es gab hier einen Schulterschluss. Und damit wurde die Spaltung von Juden und Heidenchristen vereitelt. Der Weg der Einheit des Evangeliums war gebahnt. Der zweite Punkt, keine Einheit auf Kosten der Wahrheit. Also es geht doch schon sehr stark darum, nicht nur ein Wischiwaschi zu predigen, sondern keine Einheit auf Kosten der Wahrheit. Verse 4 bis 6. Bevor wir dieses Haus gebaut haben, waren wir natürlich auf der Suche nach einem ähnlichen Objekt. Wir wollten vielleicht sogar eine Kirche, ein Kirchengebäude, das leer steht oder das leer stehen soll, wird in der Zukunft, wollten wir dann erwerben. Bräuchten wir nicht zu bauen. Und es gab auch keine Grundstücke, die wir so schnell auf die Schnelle gefunden haben. Und dann hörten wir, dass ein Gebäude verkauft wird, ein Gebäude einer Kirche hier am Ort. Ich sage da auch wieder jetzt keinen Namen. Noch bevor die Martinskirche ihr Gemeindehaus an die evangelische Freikirche verkaufte, war schon mal das Gespräch, dass eine Kirche, ein Gemeindehaus, also eine Kirche, verkauft werden soll. Und wir hatten natürlich riesiges Interesse und suchten auch das Gespräch mit den Verantwortlichen. Und ich hatte mit dem Pastor ein gutes Gespräch. Wir hatten ein Problem, wir hatten kein Haus. Sie hatten ein Problem, sie bekamen ihre Kirche nicht voll. Was liegt da näher? Was liegt da näher, als dass man einfach zusammengeht? Dann haben Sie eine volle Kirche und wir haben ein Haus. Das wäre durchaus denkbar. Ich deutete auf die Unterschiede in der Taufe hin. Ja, also wir haben unterschiedliche Taufe, wir taufen keine Kinder, wir taufen nur auf den Glauben und so weiter, haben eine bestimmte Taufform. Und das sind alles wichtige Fragen, aber das ist nicht das Entscheidende. Meine Frage, die ich dann gestellt habe, ist, können Sie die 4 Soli Martin Luthers unterschreiben? Stehen Sie dahinter? Hinter dem, was Martin Luther gesagt hat, sola scriptura, sola fide, sola gratia, solus Christus. Alleine die Schrift, alleine der Glaube, alleine die Gnade, alleine Christus. Könnten Sie das unterschreiben? Und da trennten sich unsere Wege. Heute würde man bestimmt sagen, der Albert, der ist ein Radikaler. der ist ein totaler Radikaler. Wie kann man sowas denn sagen in einer aufgeklärten Zeit und Welt? Ob liberal oder gesetzlich, es darf keine Einheit auf Kosten der Wahrheit geben. Was nun kommt in Vers 4, ist fast schon ein Spionage-Thriller. Nun wird der Grund der Konsultation deutlich. Galater 2, Vers 4 heißt es, denn es hatten sich einige falsche Brüder eingedrängt und nebeneingeschlichen, um unsere Freiheit auszukundschaften, die wir in Christus Jesus haben, und uns zu knechten. Hier heißt es falsche Brüder. Das heißt, sie waren keine wirklichen Brüder. Das muss man so sagen. Also Paulus sagt das, das sage nicht ich. Sie waren keine wirklichen Brüder. Ein Bruder wird man ja durch Geburt. Und ein Wiedergeborener ist auch ein Bruder von uns. Aber wenn man nicht wiedergeboren ist, dann, wenn man keine neue Kreatur geworden ist, dann hat es den Anschein, ein Bruder zu sein, aber man ist es nicht wirklich. Und ich stelle mir da so vor, diese falschen Brüder, das waren nicht Leute, die man sofort hätte ausfindig machen können, die etwas Falsches getan haben. Auf den ersten Blick waren sie bestimmt vorbildlich. Sie hatten bestimmt eine hohe Moral, geprägt durch das Alte Testament, dem sie ja sehr, sehr hohen Wert einräumten. Ihre Lehre war nur leicht abgewandelt. Sie hatten eine hohe Moral, aber ihre Lehre war leicht abgewandelt. Da hieß es Christus und Christus plus. Und das geht nicht. Christus plus alttestamentliche Zeremonialgesetze. Wir stellen uns vielleicht die Frage, wo ist das Problem? Kann doch nicht schaden, wenn man bestimmte Traditionen übernimmt, oder? Oder doch? Nein, es schadet sehr, denn hier war die Frage, Jesus genügte nicht mehr zur Errettung. Heiden mussten zuerst einmal Juden werden, um dann jüdische Christen zu werden. Denn so die Argumentation, Jesus Christus war ja auch Jude. Also mussten Heiden erstmal Juden werden, damit sie dann Christen werden könnten. Die Frage war ganz einfach dann auch diese resultierende Werkgerechtigkeit oder Gnade. Und das ist eine schlimme Irrlehre, denn das betrifft hier wirklich das Heil, um das es geht. Dann heißt es hier, sie hatten sich eingedrängt, nebeneingeschlichen. Das hört sich sehr nach irgendwie einem Krimi oder so dergleichen an, oder Spionage. Das setzt ja voraus, dass sie sich eingedrängt haben, also bewusst zielorientiert gehandelt haben. Was war ihr Ziel? Nun, ihr Ziel war, auszukundschaften, die Freiheit auszukundschaften. Die Freiheit auszukundschaften, das heißt, sie wollten Erkundungen durchführen. Wo ist die Schwachstelle in der Argumentation von Paulus? Wo können wir angreifen? Wo können wir einen Angriffspunkt ausmachen? Und wenn sie den hätten, dann wäre der nächste Punkt, um zu knechten. Wie denn knechten, fragt man sich. Nun, ganz einfach, indem man das Gesetz halten musste. Übrigens das Gesetz, das selbst die Juden nicht gehalten haben, nicht halten konnten. Das Gesetz ist nämlich dazwischen gekommen, damit es eine Sehnsucht nach der Erlösung bringt, die durch Jesus Christus gegeben ist. Das Gesetz war nie dazu da, einen Menschen zu erlösen. Aber sie, die falschen Brüder, die wollten sie knechten, indem sie ihnen auferlegt haben, das ganze Gesetz zu halten, das die Juden selbst nicht halten konnten. Das Gesetz hatte eine ganz andere Funktion. Timothy Keller sagt Folgendes: Das mosaische Gesetz war dazu da, uns zu zeigen, wie unmöglich es für uns ist, vor den heiligen Gott zu treten. Diese falschen Brüder jedoch predigten das Gegenteil, dass es möglich ist, durch strikte Befolgung uns rein und vor Gott angenehm zu machen. Wenn das so ist, wozu dann das Kreuz? Das wäre ja ad absurdum, das bräuchte man dann ja nicht mehr, wenn es auch andere Möglichkeiten hin zu Gott gibt. Die Beschneidung, und das ist ein weiterer Gedanke, die Beschneidung ist auf der einen Seite ein Zeichen des Bundesvolkes, des alten testamentlichen Bundesvolkes zwischen Gott und Israel. Also Juden sind ja auf der einen Seite eine Religion, auf der anderen Seite sind Juden ja auch eine Volkszugehörigkeit. Wenn wir nach Israel kommen, dann denke ich, oh, jetzt bin ich wieder zu Hause. Jetzt bin ich unter den Kindern Jakobs. Israel, Jakob. Israel ist ja aus Jakob hervorgegangen. Klar sind jetzt ein paar mehr Leute und da sind auch einige Mischlinge dabei und einige Touristen wie wir. Aber es ist ja auch ein Volk, eine Familie. Also, in Vers 8 spricht Paulus sogar von der Unbeschnittenheit gleich den Heiden. Und auf der anderen Seite von der Beschneidung, damit meint er die aus der Beschneidung, er meint die Juden. Das heißt, es ist eine Art Volkszugehörigkeit durch das Zeichen des Bundes. Mehr nicht. Da Christen aber nicht Bundesvolk Gottes, des Alten Testamentes werden können und auch nicht werden müssen, ist auch eine Beschneidung nicht nötig. Ganz abgesehen davon, dass es Christus in Frage stellt. Deshalb musste sich Titus auch nicht gezwungen sehen, sich beschneiden zu lassen. Nun sagst du vielleicht, ja, aber es gibt ja auch den Timotheus. Und von Timotheus weiß man aus der Bibel, dass Paulus den Timotheus selbst beschnitten hat. Ja, Timotheus war tatsächlich auch ein halber Grieche, sein Vater war Grieche und seine Mutter war eine Jüdin. Und von daher konnte er natürlich wählen und er war auch Teil des Volkes Gottes, des alttestamentlichen Volkes Gottes. Deshalb auch dort die Beschneidung. Titus war das nicht. Er hatte weder Vater noch Mutter, die jüdisch waren. Er war nicht gezwungen. Jetzt kannst du sagen, naja gut, wenn schon das nicht unbedingt erforderlich ist, aber die 10 Gebote, die gelten doch heute noch, oder? Stimmt, auf jeden Fall. Paulus hat sie auch nirgends in Frage gestellt. Aber worauf es ankommt, selbst wenn wir alle 10 Gebote halten könnten und vor allen Dingen noch ein paar weitere Gebote, nicht Zeremonialgebote aus dem AT, aber es gibt ja so viele Gesetze und gute Ansätze, die Gott im Alten Testament gegeben hat. 413 insgesamt an Geboten. Selbst dann, wenn wir alle 10 Gebote halten würden, ich sag mal zu dem Grundgesetz, 10 Gebote gleich Grundgesetz oder Verfassung der Christenheit oder des Judentums auch, wäre keine Erlösung möglich. Durch das Halten der 10 Gebote kann keine Erlösung stattfinden. Denn es heißt in Apostelgeschichte 4, Vers 12, in keinem anderen ist das Heil, außer in Jesus. Die Gebote, das Grundgesetz sozusagen, ist ein Mittel zur Lebensgestaltung. Auch in unserem Land sind die 10 Gebote eine Grundlage unserer Verfassung. Wir haben ja keine Verfassung, aber Grundgesetze. In unseren Gesetzen steckt sehr viel aus den 10 Geboten drin. Und das ist ein Mittel zur Lebensgestaltung, aber nicht ein Mittel zur Erlösung. Wenn wir die 10 Gebote befolgen, dann ist die Folge keine Erlösung. Neil Anderson sagte einmal, ich diene Gott nicht, damit er mich liebt. Gott liebt mich, deshalb diene ich ihm. Also merken wir, Ursache und Wirkung dürfen wir nicht verwechseln. Ich liebe Gott deshalb. Gott liebt mich, deshalb diene ich ihm. Also Ursache und Wirkung ist sehr genau zu behalten. Und wir könnten diesen Spruch von Neil Anderson, könnten wir auch etwas umfunktionieren, das dann so heißen würde, ich halte die Gebote nicht, um errettet zu werden. Ich bin errettet, deshalb halte ich zum Beispiel die 10 Gebote. Nicht alle Gebote, aber deshalb halte ich mich an die Bibel. Und Paulus schaut genau hin und entlarvt die Irrlehrer. Und auch wir müssen genau hinschauen und damit auch dann die Irrlehrer entlarven. Paulus hält voll dagegen, denn es geht hier darum, keine Kompromisse zuzulassen. Punkt 3, Einheit in der Vielfalt. Oft neigen wir dazu, in unserem Dienst den Dienst anderer zu übersehen. Aber auch die anderen haben einen sehr wichtigen Dienst, den sie tun. Nicht so bei den Aposteln. Sie sind uns großartige Vorbilder, dass sie auch die Arbeit des anderen sehen. Einheit in der Unterschiedlichkeit, könnte man auch sagen. Einheit in der Vielfalt. Im Gegenteil, heißt es hier in Vers 7, im Gegenteil, da sie sahen, dass mir anvertraut war das Evangelium an die Heiden, so wie Petrus das Evangelium an die Juden, denn der in Petrus wirksam gewesen ist zum Apostelamt unter den Juden, der ist auch wirksam gewesen unter den Heiden, in mir wirksam gewesen unter den Heiden. Und da sie die Gnade erkannten, die mir gegeben war, gaben Jakobus und Kephas und Johannes, die als Säulen angesehen werden, mir und Barnabas die rechte Hand und wurden mit uns eins, dass wir unter den Heiden, sie aber unter den Juden predigen sollten. Das nennt man eine aufrichtige Arbeitsteilung. Sie haben ganz klar definiert, wer wo arbeitet, das Arbeitsgebiet festgelegt. Und beides war wichtig. Gemeinden wurden ja überall gegründet. Die Frage, die ich mir jetzt wieder gestellt habe, ist, gibt es denn zwei Evangelien? Hier heißt das, das Evangelium an die Heiden oder das Evangelium an die Juden. Gibt es denn da unterschiedliche Evangelien? Nein, natürlich nicht. Es gibt nicht mehrere Evangelien, aber es gibt unterschiedliche Berufungen in die Außenmission, wie Paulus es tat, oder in die Innenmission, wie es die Apostel in Jerusalem taten. In 1. Korinther 12, Vers 4 und 6 heißt es, es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Und es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt, alles in allem. Und damit sind wir beim nächsten Punkt. Wirksam, heißt es hier, der in Petrus wirksam war, der war auch in mir wirksam, sagt Paulus. Wirksam, das Wort energeo, im Griechischen wird hier verwendet. Das heißt, der die Energie dazu gab, der etwas ausgelöst hat, der etwas bewirkt hat, der Antrieb war. Und das war der gleiche Herr bei Petrus und Johannes wie auch bei Paulus. Und dann heißt es, in mir die Gnade erkannten. Nun, das ist nicht die Gnade der Errettung, sondern wir sagen ja auch oft, das ist ein begnadeter Musiker. Oder ein begnadeter Sportler, das heißt, er ist befähigt, etwas Großartiges zu tun. Und Paulus wurde von den Aposteln in Jerusalem so gesehen. Sie hatten so eine hohe Meinung von Apostel Paulus. Und das ist auch ein Vorbild dadurch im Verhalten der Apostel für uns. Und dann heißt es hier, Petrus, Johannes, Jakobus, die als Säulen der Gemeinde gelten. Nun, eine Säule bringt eine Standfestigkeit. Eine Säule ist dazu da, ein Träger zu sein, ein Träger eines Gebäudes zum Beispiel. Auf Säulen ruht etwas, der nächste Stock, die nächste Ebene. Und auch die Gemeinde ist ein Haus Gottes. Die neutestamentliche Gemeinde ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und dort gibt es Diener, dort gibt es Älteste der Gemeinde und diese sind Träger der Gemeinde, nicht Herrscher der Gemeinde. Das ist ein kleiner, feiner Unterschied. Träger der Gemeinde, das heißt, die den Druck aufnehmen, die die Gemeinde halten, die sie befähigen. Nach der Gründung unserer Gemeinde musste eine Struktur erstellt werden, wie unsere Gemeinde vielleicht aussehen könnte. Und da bitte ich einmal, das einzublenden. Man sieht vielleicht nicht alles, aber man sieht das entscheidend Wichtige. Unten der Grund. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. 1. Korinther 3. Das ist die Basis, auf der wir uns vorgestellt haben, Gemeinde zu bauen. Darüber hinaus gab es dann Älteste, damals 3 an der Zahl. Das hat sich geändert, das kommt aber auf die Anzahl gar nicht an. Was wichtig ist, ist auf der linken Seite das Dienstprinzip. Dienstprinzip heißt, Säule der Gemeinde zu sein. Das heißt, die anderen Ebenen darüber, Leitungskreis oder Ältestenkreis oder wie wir es früher nannten, Gemeinderat oder Mitarbeiterkreis, die nächsten Ebenen zu halten, zu befähigen, nach vorne zu gehen. Das war damals das Schema. Das ist unverändert. Das Fundament ist Jesus. Die Säulen sind Älteste und das Dienstprinzip gilt nach wie vor. Nicht Verwaltungsprinzip, nicht herrschen von oben herab, sondern dienen einander. Dann heißt es hier, sie gaben mir die rechte Hand. Genauer gesagt heißt es Hand der Gemeinschaft. Sie gaben die Hand der Gemeinschaft und dadurch gaben sie das gegenseitige Einverständnis für die gemeinsame Lehrausrichtung, für den gemeinsamen Dienst, eher dort wie hier. Für das gegenseitige, für ein gegenseitiges Versprechen und eine Gemeinschaft miteinander. Das war das Geben der rechten Hand, das bedeutete das. Punkt 4, der letzte Vers, Einheit im Dienst an den Armen. Ihr Dienst fand an unterschiedlichen Orten statt. Paulus war in Antiochia oder in Galatien und die anderen Apostel waren in Jerusalem. Aber der Dienst an den Armen, der galt und gilt immer für jede Gemeinde, jeder Zeit, jeder Epoche, an jedem Ort. Der Dienst an den Armen gilt immer. Durch Verfolgung war nämlich die Gemeinde in Jerusalem, also die Verfolgung von nach Stephanus Tod, die Verfolgung, die dann entbrannte, da war die Jerusalemer Gemeinde auseinandergerissen und sie waren auch sehr verarmt. Und deshalb sammelte Paulus, immer wieder lesen wir das in den Briefen, sammelte Paulus für die Urgemeinde in Jerusalem. Oft wird uns Christen ja vorgeworfen, wir lebten in einer anderen Welt. Ja, weil wir schon ein Stück weit fast schon in der anderen Welt sind. Deshalb sagt man, die leben ja gar nicht hier und heute. Die haben die Probleme gar nicht, die sie umgeben. Ja, wir haben Hoffnung, das stimmt. So wie Peter Hane sagt, wir sind eine GmbH, eine Gemeinschaft mit begründeter Hoffnung. Das stimmt. Und nein, es stimmt nicht. Wir sind in der Welt und wir nehmen das, was um uns herum ist, auch die Armut und das Leid der anderen Menschen, müssen wir erkennen. Manfred Siebald, eines meiner Lieblingsinterpreten, sagt in einem Lied Folgendes. Und sollte morgen die Welt untergehen, ich pflanzte heute noch ein Bäumchen ein, bezahlte Schulden, da wo sie bestehen und wollt mit Gott und Welt im Reinen sein. Solange mir noch Atem bleibt, will ich mich nicht zur Ruhe legen, mich mühen, dass das Bäumchen treibt und Gottes gute Schöpfung sehen. Und jetzt ist sehr wichtig, ich wage nicht, mich vor der Zeit aus Gottes Arbeit vorzustehlen. Wer sich auf Gottes Himmel freut, darf nicht auf seiner Erde fehlen. Was ich hier tue, genügt noch nicht, sagt er weiter. Erst Jesus wird die Welt verwandeln. Doch bis sein großer Tag anbricht, soll ich in seinem Namen handeln. Deshalb Galater 2, Vers 10. An die Armen zu denken. Jetzt sagst du, ja, wo gibt es denn Beispiele? Nun, zum Beispiel das Rote Kreuz. Zurzeit so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, auf Abwegen unterwegs, aber die Gründung des Roten Kreuzes geht auf Henri Dunant zurück. Es war ein sehr, sehr bibeltreuer Christ, der in der Zeit der wirrenden napoleonischen Kriege damals versucht hat, diesen leidenden Soldaten, die Verletzten und so weiter, sie zu behandeln, ihnen nahe zu sein und ihnen zu helfen. Er hatte damals das Rote Kreuz gegründet. Oder denken wir an die Abschaffung der Sklaverei. Das geschah durch Christen. Zum Beispiel John Newton, der nachher das Lied auch schrieb, der selbst ein Sklaventreiber war und dann später das Lied schrieb Amazing Grace. Er zusammen mit William Wilberforce, einem Politiker aus England, sie setzten sich stark dafür ein, dass die Sklaverei abgeschafft wurde. Und 3 Tage nachdem dieses Ziel erreicht war, dass die Sklaverei verboten war, starb Wilberforce in England. Ich denke an so viele Hilfswerke, die von Christen gegründet wurden. Die amerikanischen Christen, die evangelikalen Christen, die ja sehr, sehr groß sind, Southern Baptist Convention zum Beispiel oder die Methodistenkirche in den USA, sie haben große Hilfswerke. Und vollständigkeitshalber will ich auch erwähnen, dass Hilfsprogramme wie zum Beispiel die Welthungerhilfe oder USAID kommen fast ausschließlich von christlichen Staaten. Christen dürfen ihre Augen nicht vor der Not anderer verschließen. Das ist ein Grundprinzip der Gemeinde. Ich fasse zusammen. Die Einheit der Christen hat eine segensreiche Auswirkung auf die Gemeinde und darüber hinaus auf die Welt. Die Einheit beginnt aber mit der Verfassung, mit dem sozusagen Grundgesetz eines jeden Christen, mit der Bibel, mit dem Evangelium. Das muss stimmen. Einheit im Evangelium. Punkt 1, Einheit in der Lehre, Kriterium also für falsche und echte Brüder. Keine Einheit auf Kosten der Wahrheit. Einheit nicht um jeden Preis, denn das zerstört die Gemeinde von innen. Einheit in der Vielfalt, in den verschiedenen Arbeitsbereichen, zum Beispiel auch Innen- und Außenmission, aber auch weit in den einzelnen Verästelungen hinein. Einheit im Dienst, das heißt zum Beispiel an den Armen. Das ist die Vorgabe der Apostel. Bis heute ist diese Vorgabe auch gültig. Denn Gott ist ein Gott der Barmherzigkeit. Amen.